Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Pausengong-Podcasts. Wir befinden uns heute nicht, wie sonst gewohnt, im Podcast-Studio in München, sondern an der Universität in Augsburg. Professor Zierer, schön, dass Sie heute da sind. Sie sind Professor an der Universität Augsburg und Inhaber des Lehrstuhls Schulpädagogik. Sie haben kürzlich gemeinsam mit Harald Lesch ein Buch mit dem Titel »Gute Bildung sieht anders aus« veröffentlicht. Darin beschreiben Sie, wie Unterricht, Lehre und vieles mehr reformiert werden sollte, um Kinder und Erwachsene auf die neuen Herausforderungen der Welt von heute und morgen vorzubereiten. Wie hat sich das Verständnis von Lehren und Lernen in dieser Zeit denn eigentlich gewandelt?
Zunächst mal grüß Gott, freue mich, dass Sie da sind. Sehr interessante Frage, weil wir gerne an den Oberflächenstrukturen diskutieren bei diesem Aspekt und sagen, wir leben heute in einer ganz anderen Welt, ist digitalisierter geworden, das Analoge ist zurückgetreten und kommen dann manchmal vorschnell zu dem Ergebnis, dass wir sagen, Lernen und Lernen hätte sich verändert. Meine Position ist eine andere. Ich glaube, dass der Mensch gewisse Grundbestimmungen mitbringt, die sich gar nicht so sehr verändern in der Zeit. Also wenn ich heute lernen möchte, brauche ich Atmosphäre der Geborgenheit, ich brauche Zutrauen, ich brauche Vertrauen, ich brauche Beziehungsebenen, die intakt sind. Ich brauche eine Lernsituation, die herausfordernd ist, die motivierend ist. Und all diese Aspekte sind ja relativ unabhängig von den aktuellen Entwicklungen und Veränderungen. Und das ist für mich immer der entscheidende Punkt, wenn wir pädagogisch nachdenken über das, was Schule leisten kann und muss. Wer ist eigentlich der Mensch? Und welche Schule brauchen wir, um den Menschen mit all seinen Möglichkeiten dann wirklich gerecht zu werden?
Also es ist ja, eigentlich beginnt das Ganze doch dann mit der Definition Schule. Was macht eine Schule? Ist es nur reine Wissensvermittlung, die dann am Schluss quittiert wird mit einem Zeugnis? Ist es Menschenerziehung? Wie geht beides zusammen? Geht es darum, dass man da immer Gleichgewicht hält oder darf ruhig zum Beispiel die Menschenerziehung das Gespannsein und die Wissensvermittlung, die, müssen wir sagen, die Ware, die da transportiert wird in so einem Anhänger. So habt, wenn ich von meiner Schulzeit rede, so habe ich sie empfunden. Für mich waren Lehrer die, die mich erzogen haben und in dem Waggon, den ich mit mir rumgeschleppt habe, war das Wissen.
Ja, also der Punkt ist schon interessant, mit der Frage zu beginnen, was ist eigentlich Schule? Und die Schule ist für Menschen, insbesondere für Kinder da. Und wir haben das manchmal schon umgedreht. Das würde ich schon sagen in den letzten Jahren, dass die Kinder halt zum System dazugehört haben, wo dann Lehrkräfte gearbeitet haben und so weiter, aber das Kind war nie im Mittelpunkt. Und da, glaube ich, müssen wir schon umdenken. Also wenn wir einen humanistischen Ansatz haben, dann ist die Schule für die Kinder da und nicht umgekehrt. Und dann ist natürlich das Kind keine Ware, dann ist Bildung auch keine Ware, sondern ich finde die bayerische Verfassung da immer recht schön, wenn sie heißt, Bildungs- und Erziehungsauftrag, der dort formuliert ist, Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern Herz und Charakter bilden. Und dann ist schon mal ein sehr umfassendes Bildungsverständnis da. Es geht nicht nur um das Wissen, es geht nicht nur um das Können, sondern es geht um mich als Mensch mit all meinen Möglichkeiten und mit all meinen Grenzen, mit all meinen Bedürfnissen, mit meinen Interessen und mit all dem, was mich letztendlich zum Menschen macht. Und wenn ich so Schule verstehe, dann stelle ich das Kind ins Zentrum, all meine Bemühungen, all meine Überlegungen, denk vom Kind aus und überlege mir, okay, was muss jetzt Schule leisten, damit dieser junge Mensch sich bestmöglich entfalten kann? Dass er eben in all seinen Grunddimensionen, die er mitbringt, dazu zählt die Kognition, die Emotion, die Motivation, auch das soziale, Empathie und vor allem, was für mich schon wichtig ist, auch so eine Frage der Spiritualität. Das ist ja in der heutigen Zeit eine Dimension, die wir irgendwie so wegwischen, manchmal sogar wortwörtlich wegwischen am Smartphone, aber die ja wesentlich zu uns dazugehört. Und im Zuge von PISA-isierung und so weiter sind all diese Dimensionen irgendwie zurückgedrängt worden, verloren gegangen hin zu einer reinen Kognition. Und dann ist der Mensch eine Ware. Was weiß er? Wo kann er ökonomisch hilfreich sein? Wie kann ich ihn später gebrauchen? Und dann hat Schule natürlich ihren ureigensten Auftrag verloren an der Stelle.
Es steht ja auch ein bisschen und steht und fällt mit dem Elternhaus. Die Kinder kommen vom Elternhaus in die Schule und manche Eltern verstehen das ja so, ich gebe da mein Kind ab und die Schule übernimmt alles. Aber eigentlich verstehe ich es doch so, dass die Lehrer dann Flügel verleihen und das, was das Kind mitbringt, einfach verstärken.
Da haben wir eine gewisse Grundhaltung mittlerweile in der Gesellschaft, dass wir gern alles, was vielleicht gesellschaftlich nicht so läuft, wo Familien sich ein bisschen schwer tun, gleich an die Schule mal delegieren und sagen, Schule, jetzt mach mal, investier ein bisschen mehr, weil Probleme müssen in der Schule gelöst werden, halte ich für schwierig. Also im Grunde kommt es darauf an, dass wir intakte Erziehungskoalitionen haben zwischen Schule und Elternhaus. Das heißt aber auch, beide müssen Verantwortung übernehmen und vor allem dort, wo sie am besten die Verantwortung übernehmen können. Und da muss ich beispielsweise sagen, wenn wir heute feststellen, wie in Berlin, dass 40% der Kinder nicht vernünftig Deutsch sprechen können, dann kann ich nicht hergehen und sagen, Schule löst die Probleme. Sondern auch das muss ich durchaus in der Verantwortung der Elternhäuser geben. Die müssen sich überlegen, wie kann ich meine Kinder stärken, wie kann ich sie unterstützen. Kinder vorlesen, mit Kindern sprechen. Wenn ich Deutsch nicht kann, dann muss ich mich halt auf den Weg begeben, auch mit den Kindern gemeinsam die deutsche Sprache erlernen. Ist doch wunderbar, wir lernen gemeinsam, um hier die Förderung auch zu bieten, die Kinder brauchen, die Kinder zu unterstützen und meinen Teil als Elternhaus auch beizutragen, dass Bildung erfolgreich sein kann.
Zählt zu dem Ganzen nicht auch Kirche und Gesellschaft? Ich finde schon auch, dass Kirche und Gesellschaft sich beim Bildungsauftrag oftmals, ich weiß nicht, Rainer, wie du das siehst, zurückzieht und da auch gern der Schule was ablagert.
Also zu meiner Zeit, wo ich nur ein Kind war, jetzt auch schon länger her, war die Erziehungskoalition in der Tat größer. Da war es nicht nur Familie und Elternhaus, sondern da waren es Vereine, da waren es Kirchen. Das heißt, früh Ministrant gewesen, da sehr stark sozialisiert worden. Und wenn es bloß war, anständig zu sein, gewissenhaft zu sein, pünktlich zu sein. Also alles Tugenden, die ausgesprochen wichtig sind, nicht nur für das Leben, sondern auch für den Bildungserfolg. Das bricht zum Teil weg und wir haben das nicht mehr. Wir haben ein Riesenproblem, übrigens auch im Ehrenamt und so weiter, weil diese Verantwortung für die Gemeinschaft, die geht da irgendwo flöten an der Stelle.
Die lernt man nicht mehr.
Die lernt man nicht mehr und die wird da in der Gesamtgesellschaft dann immer so eingefordert, sondern lieber muss einer bezahlt machen und so weiter und so fort. Also das Zusammenwirken, das ist schon ein bisschen verloren gegangen. Gibt es sicherlich verschiedene Gründe. Ich glaube, der Wohlstand ist so ein Faktor, vielleicht auch Digitalisierung ist so ein Faktor, weil das alles Menschen immer irgendwie auseinandertreibt. Das wäre aber ganz wichtig letztendlich, damit das Ganze wieder funktioniert, dass wir diese Erziehungskoalitionen auch wieder ein Stück weit beleben. Drum zunächst mal Elternhaus und Schule, aber dann, wenn wir Schule als verortet in einem Quartier, in einem Stadtteil sehen, natürlich auch den Schulterschluss mit den Vereinen, den Schulterschluss mit den Kirchen, um hier gemeinsam wieder die Bildung den Kindern zu ermöglichen, die wir heute brauchen.
Also was Kirchenehrenamt gemeinsam als Problem haben, ist ja die immer stärker werdende Nichtbereitschaft, sich zu binden. Und wir haben eigentlich das in der Schule schon gelernt. Kleiner Prinz, du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir zu eigen gemacht hast. Zum Beispiel ist, wie ich aufs Gymnasium gekommen bin, ich muss mir jetzt ein bisschen die Hosen runterlassen, ich wäre eigentlich gar nicht hingekommen, ich wollte nur hingehen, weil mein Bruder ja 3 Jahre älter schon dort war und ich wollte natürlich nicht, dass ich weniger habe. Ich habe keine Ahnung gehabt, was mir da blüht mit dem Gymnasium, ich wollte nur dahin, weil er da dort war. Und mein Vater wollte mich nicht aufs Gymnasium gehen lassen. Naja, ich war halt immer schon ein bisschen unruhig. Und mein Grundschulrektor hat das mitbekommen, hat meinen Vater kommen lassen und hat gefragt, wieso lassen Sie den Buben nicht aufs Gymnasium gehen? Dann hat er gesagt, weil es blöd ist. Dann hat er gesagt, nein, der ist nicht blöd. Sie müssen ihn nur gescheit einspannen in das Fuhrwerk. Dann passt es. Und dann wurde mir klar gemacht, kannst du aufs Gymnasium gehen? Er hat es ausgesucht, also durfte nicht dorthin gehen, wo meine ganzen Spielkameraden hingegangen sind. Also es war ein Gymnasium, reines Bubengymnasium, geht mit Latein los. Er war Humanist, er hat fließend Latein geredet. Also das habe ich später gemerkt, warum diese Wahl getroffen wurde. Aber vor allem hat er gesagt, und jetzt bist du verantwortlich dafür. Bedingungen, kein Wiederholen, kein Nachhilfeunterricht, wenn es nach der Probezeit nicht passt, runter. Das heißt, ich bin als 11-Jähriger einen Deal mit meinen Leitern gegangen. Ich bin jetzt verantwortlich für diesen Weg. Und so habe ich dann Schule 9 Jahre auch verstanden. Ich bin für das verantwortlich, was ich da abliefert, was ich heimbringe und was ich zu leisten habe. Und natürlich war das ein gewisser Druck. Aber ohne den Druck hätte ich die Leistung nicht abgeliefert. Und da, wo ich dem Druck nicht mehr standhalten habe können, zum Beispiel in Latein, da habe ich dann die Unterstützung gekriegt. Mein Vater hat 4 Jahre mit mir Latein gelernt, jeden Tag. Das war die Hölle. Aber die Hölle hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich habe Deutsch gelernt, ich habe Lesen gelernt, ich hab Lernen gelernt. Der Grundsatz war immer, du musst das Lernen lernen. Ja. Non scole sed vite discimus, das war nicht bloß ein lateinischer Merksatz. Das war das Programm für diese 9 Jahre, wie wir zuerst gesagt haben. Wir lernen für das Leben. Drum Erziehung. Und für die Schule, da habe ich das Wissen, für die Leistungskontrolle, das liefere ich dann ab. Natürlich lebe ich heute von mathematischen Formeln, die ich damals gelernt habe. Aber dass ich sie gelernt habe, davon lebe ich heute. Das hat man uns, also wirklich von der Pike auf hat man uns das beigebracht. Und jetzt, ich bin nicht so viel in Schulen unterwegs, aber immerhin doch auch. Aber ich möchte einfach da ein Fragezeichen ansetzen. Darum eine Frage. Ich weiß nicht, ob das heute so umgesetzt wird, wie ich das damals erleben durfte. Und wenn nicht, dann darf man das abgehen.
Was ja da recht schön deutlich wird, ist, dass ja so dieses Grundverständnis von Bildung meint ja die Autorschaft des eigenen Lebens. Also ich bin verantwortlich für das, was aus mir wird. Und ich kann das nicht auslagern, dass irgendwelche anderen sozusagen mein Leben leben, sondern es beginnt sehr früh, dass ich Verantwortung dafür übernehmen muss und als Mensch herangeführt wird, die Verantwortung Schritt für Schritt zu übernehmen. Und das ist schon ein bisschen verloren gegangen. Klar, ich meine, das sieht man ja schon in der Grundschule, wenn wir diese Fuhrparks haben, wenn die Eltern die Schultaschen tragen und so weiter. Ich meine, da gibt es ja Szenarien, wo man sieht, was passiert, wie wir die Kinder überbehüten an der Stelle und aus ihrer Verantwortung eigentlich herausziehen und ihnen gar nicht die Möglichkeit geben, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und das ist fatal. Also ein Mensch, der so groß wird, der wird es nie schaffen. Und darum ist ja Bildung auch immer, und Sie haben es recht schön beschrieben, irgendwo ein harter Weg, den man geht, weil der nie nur von Erfolg gepflastert ist, sondern ich habe Rückschläge, ich mache Fehler, ich gehe Umwege, ich habe Irrwege. Aber das macht mich ja letztendlich zum Autor meines Lebens. Daran wachse ich ja im Idealfall. Und wenn dann noch dazu kommt, vielleicht ein strenger Vater, ich weiß es nicht, aber Elternhaus, das mich dann auffängt, wenn es merkt, okay, jetzt braucht der Bub einen kleinen Schubser, dann gebe ich ihm den, aber dann muss er wieder selber laufen. Das ist ja letztendlich das, was entscheidend ist, dass Bildung gelingen kann. Und das haben wir schon ein bisschen verloren in unserer Gesellschaft. Wir haben, glaube ich, generell so eine Haltung, na, wenn was nicht läuft, na ja, anstrenger ist schwierig, vielleicht macht es der Staat für mich, vielleicht macht es die Mama für mich, vielleicht macht es die Schule für mich, vielleicht macht es irgendein Verein für mich, aber mich selber so anstrengen zu müssen, zu wollen, das ist jetzt nicht mehr so gerade so schwer.
Vielleicht macht es die KI für mich, wenn ich einen guten Aufsatz schreibe.
Das ist ja jetzt der neue Drive, den wir haben. Ja. Genau, also wir denken ja da auch nicht mehr selber nach, sondern
wir lassen denken.
Genau. Damit verlernen wir das Denken und stürzen kurzerhand, wie es Kant ja schon genannt hat, in eine selbstverschuldete Unmündigkeit. Und es ist das Ende von Bildung. Wenn ich nicht mehr denken kann, wenn ich mich nicht mehr anstrengen mag, weil irgendwo einer ist, der es für mich macht, ob das KI ist oder sonst wer, das ist das Ende. Das können wir uns ausmalen, wo das hinführt.
Professor Spitzer hat es ja auch so schön am Taschenrechner verdeutlicht, dass er gesagt hat, der Taschenrechner hat ja die Leute auch dumm gemacht.
Er hat uns zumindest nicht den Turbo im Bildungsbereich gegeben, wo viele damals geschwärmt haben und gesagt haben, endlich mit dem Taschenrechner, da wird das Rechnen ganz neue Dimensionen haben. Im Gegenteil, wir wissen, dass die Kompetenzen runtergehen und was Kopfrechenleistungen anbelangt, dramatisch eigentlich. Also so schnell zücken das Handy, können wir noch mit dem Kopf rechnen, aber das Handy wird gezückt und wird die Lösung.
Aber Denken kostet ja Energie und jetzt ist der Mensch ja grundsätzlich bequem. Wie schaffe ich es jetzt als Lehrer, den Leuten Lust am Denken zu machen? Den Kindern.
Das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Also in der Psychologie gibt es einen schönen Flow-Effekt. Der beschreibt, wenn ich mich in einen Bereich begebe, wo ich Interesse habe und anstrenge und merke, ich komme voran, dann komme ich schnell in einen Moment hinein, wo ich gar nicht merke, wie die Zeit vergeht, wo ich gar nicht merke, dass ich mich anstrenge, weil ich so tief eingesaugt werde in diese Tätigkeit. Flow-Effekt, psychologisch recht schön erklärbar. Und das kann in vielen Bereichen des Menschen passieren. Also wenn ich eine Bezugsperson habe, die mich anspricht, die mich motiviert, die vielleicht in mir was sieht, was ich gar nicht kenne, aber mich so motiviert und mitnimmt, ja, da folge ich doch und dann habe ich einen riesen Möglichkeitsraum als Mensch, weil meine Kreativität ist ja nicht nur im Bereich des Rechnens oder des Lesens, des Schreibens, sondern es ist ja ausgesprochen vielfältig, sodass ich, wenn ich das gut mache, jeden mitnehmen kann. Und das ist übrigens was, was ich bei allen Veränderungen bei den Studenten heute immer und immer wieder sehe, wenn sie die richtig anpacken, jede Generation leidenschaftlich ohne Ende. Mhm. Und das macht mir als Pädagoge ungeheuer viel Mut, bei den ganzen Herausforderungen, die wir vor uns haben, zu sehen, dass jede Generation diese Leidenschaft in sich trägt und wenn wir sie richtig anpacken, auch entfacht wird. Das ist doch ein ungeheuer starkes Zeichen des Menschen. Also bei all dem, was auf uns hereinprasselt, wir können immer darauf setzen, dass der Mensch diese Leidenschaft hat, sich anstrengen mag und dann auch hohe Leistung erbringen kann, wenn wir es gemeinsam richtig hinbekommen.
Ich habe mal eine tolle Studie in den Tank gekriegt. Und zwar wurde da parallel betrachtet Jugendliche, Kinder, Jugendliche. Und da ist rausgekommen, je behäbiger, je gefräßiger, je dicker, je fauler die Kinder waren, so in dem Habitus, umso weniger Sport sie getrieben haben, umso behäbiger waren sie ja in ihren schulischen Leistungen. Weil hier eine unglaubliche Deckungsgleichheit ist, so wie so ein Sportler anstrengen muss. Darum sagt der Paulus ja schon, dem Vergleich schaut euch der Läufer im Stadion an, trainieren muss, an seiner Lebensweise arbeiten muss, sich nicht einfach gehen lassen darf, nicht jeden Tag drei Schweinsbraten essen darf. Schauen muss, dass sein Körper wirklich, dass sein Body echt top ist, damit er die Leistung erbringt. So muss es so ein Geistiger.
Darum sage ich immer, die wichtigsten Fächer sind nicht Mathematik, Deutsch und Sprachen, sondern Kunst, Musik und Sport. Weil genau in diesen Fächern das gefordert ist. Man wird kein Instrument lernen, man wird kein guter Sportler in der Disziplin sein, wenn man sich nicht anstrengt, wenn man nicht bereit ist, Fehler zu machen, wenn man nicht in der Lage ist, aus den Umwegen letztendlich zu lernen und entschlossen nach vorn zu gehen. Das sind die Fächer, wo all das zusammenkommt. Und darum sage ich, das sind die Fächer mit dem größten Bildungsgehalt. Dort passiert Bildung und das kann ich ein Leben lang nutzen. Und insofern eigentlich eine Schande für unser Schulsystem, dass wir diese Fächer sukzessive abwracken und irgendwo nur noch am Rand vom Stundenplan existieren und kaum noch eine Daseinsberechtigung haben. Manchmal kommt sogar Sahnehäubchen obendrauf, weil dann im Schulalltag die Kinder sofort erkennen, naja, du kannst dich in Sport anstrengen oder nicht. Ein Zweier kriegst du schon und dann passt schon. Hm. Das ist ja lächerlich. So kann es ja nicht sein.
Durch fünf wärst du schon nicht.
Und genau. Der Sport fest neu definiert wird.
Und ich denke mir halt, wenn so ein Jugendlicher da dort ist und stundenlang den Ball auf diesen Basketballkorb wirft, stundenlang, du kannst jetzt hinschauen und kannst sagen, der hat auch nichts Besseres zum tun. Dabei übt er genau die Technik raus, in welchem Winkel, in welchem Bogen, welchem Abschusskraft oder was, wie auch immer das definiert ist, ein Sportwissenschaftler kann es besser beschreiben. Er das machen muss, dass er die größtmögliche Chance hat, dass dieser Ball reingeht. Ja. Das macht der Musiker. Ich bin in einem Gymnasium übrigens gewesen, Wilsbauer Gymnasium, da gab es die Möglichkeit für jeden Schüler zum kostenlosen Instrumentenunterricht. So kam ich zum Cello, geworden ist nichts, aber ich habe es gehabt. Meine Eltern haben gesagt, wir nützen das. Mein Bruder Geige, ich Cello. Kostenlos.
Es wäre aus meiner Sicht eine absolut wichtige Forderung, das, was ich im Harald Lesch im Buch ja zum Beispiel beschreibe, dass wir eigentlich Schulen bräuchten, wo so eine musische Bildung, also das Erlernen eines Instruments, das Spielen in einem Orchester, sowas sollte nicht vom Geldbeutel abhängen, sondern sowas ist so fundamental für den Menschen, dass das eigentlich in der Schule so verankert sein müsste, dass jeder dazu die Lage hat. Und darum wäre es eine absolut wichtige Forderung. Wichtiger wie das Tablet für jedes Kind, muss ich dazu sagen.
Aber nochmal zu diesen Noten. Es gibt etwas, was mich jedes Jahr, wenn Zeugnisvergabe ist, unwahrscheinlich aufregt. Wenn dann prominente Politiker und so weiter dann so jovial von sich, ja, ich habe auch meine Ehrenrunde gedreht und so. Ich möchte nicht, dass das Versagen oder das Fehlen, dass das als Modell ausgegeben wird. Man hat mir nie Angst damit gemacht, sondern hat gesagt, das ist dein Deal, du willst den Weg gehen, hau alles rein, was du reinhauen kannst. Und ich wusste, wenn ich nichts dafür hätte können oder wenn ich merke, ich komme an meine Grenzen, dann werde ich auch nicht getadelt dafür. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mein offensichtliches Versagen, das ist Klassenziel nicht erreicht, dann als Leistung hinzustellen. Ganz im Gegenteil. Also wir werden, wobei wir konsequent in der Gesellschaft dagegen arbeiten, dieses Programm fördern, durchfordern, wir werden nicht daran vorbeikommen. Da hat eine Gesellschaft keine Zukunft. Wir sind ja jetzt in der Bürgergelddiskussion, gell, dass ich sage, warum soll ich denn aufstehen? Dann geht der Bürgergeldempfänger zum Bäcker und sagt, du armer Hund, bist schon wieder um 2 in der Früh aufgestanden. Ich kann mir so leisten.
Und kann nicht funktionieren. Also gerade in einer Gesellschaft wie wir sind, hocharbeitsteilig, leistungsorientiert, mit viel Verantwortung in jedem eigentlich dieser Bereiche, kann das nicht sein. Also da muss dieses Fordern und Fördern, das muss funktionieren.
Aber wo hat das begonnen? Ich kann es mir gar nicht erklären. Irgendeiner hat doch da einen Schalter umgelegt. Da ist was an mir vorbeigegangen. Da war ich auf Dienstreise am Mond oder was. Aber wann hat das begonnen, dass auf einmal das Pendel in die andere Richtung ausschlägt? Gibt es einen Point of Return? Oder
ich glaube, dass es nicht einen gibt, sondern für mich hat sowas schon ein bisschen mit der ideologischen Betrachtungsweise unserer Gesellschaft zu tun. Also wenn ich Gleichheit über alle setze und Gleichheit für mich dann eine Gerechtigkeit bedeutet, dann heißt es im Umkehrschluss, dass ich einen Unterschied durch Leistung gar nicht mehr so honoriere, vielleicht sogar nicht mehr möchte. Und das führt zum Zurückdrängen dieses Leistungsgedankens. Und den haben wir im gesellschaftspolitischen Bereich und dann haben wir ihn auch irgendwann in der Schule gehabt. Ich meine, so hart der Übertritt manchmal ist und so hart das dreigliedrige Schulsystem auch wahrgenommen wird. Oder die aktuelle Debatte, wir müssen Exen abschaffen und so weiter, weil das Druck erzeugt. Naja, mein Gott, also ohne Druck keine Leistung.
Keine Reibung, keine Wärme.
Genau. Und auch Stress, es gibt einen Eustress und einen Distress, einen positiven und einen negativen Stress. Aber ich muss doch als Mensch in der Lage sein und das muss ich ja lernen, mit Stress umzugehen. Und das ist aus pädagogischer Sicht immer herauszufinden, das richtige Level. Und wir haben irgendwann den Schalter umgelegt und gesagt, alles raus, weil es könnte ja ein bisschen schmerzhaft sein, die Erfahrung, dass ich was nicht schaffe und es könnte mich vielleicht an meine Grenzen bringen. Und das führt mich dann in so, ich habe das vor Jahren schon mal als Kuschleckenpädagogik ein bisschen bezeichnet, das uns aber nicht weiterbringt. Der Mensch ist schon auf Leistung auch aus. Also wir sind in der Lage dazu. Wir wollen uns entwickeln, wir wollen uns messen, wir wollen schauen, wie weit kann ich kommen, wenn dieser Antrieb des Menschen nicht da wäre. Wir hätten keine Kultur. Wir würden alle nur irgendwo sitzen und fröhlich wahrscheinlich was anderes machen. Aber letztendlich ist die Geschichte der Menschheit eine Geschichte der Leistung. Und das, glaube ich, muss man schon anerkennen, dass das letztendlich ein wichtiger Punkt ist. Und da muss man aufpassen, dass man den nicht irgendwie aus ideologischen Gründen abfragt, weil dann funktioniert das Ganze nicht mehr.
Und beim Stress müssen wir auch über Angst reden. Wie viele Menschen treffe ich gerade auf der Straße draußen, die Angst haben und haben nie gelernt, mit Angst umzugehen?
Da finde ich einen ganz schönen Buchtitel vom Alexander Huber, Furi Huberbaum, der Bergsteiger, der ein Buch geschrieben hat, Angst, mein bester Freund. Weil er ja auch deutlich macht, wenn er keine Angst hätte am Berg, er wäre schon lang runtergefallen. Das heißt, Angst kann was sehr Konstruktives, was sehr Produktives haben. Die Frage ist immer, wie kann ich damit umgehen? Welche Strategien habe ich, damit zurechtzukommen? Sodass also Angst per se jetzt nicht was dramatisch Schlechtes ist. Wenn es zu viel ist, kann es ein Problem werden. Aber wenn es in einem gewissen Maß ist, ist es sogar leistungsförderlich.
Und der Schutzengel.
Genau. Ja, es regelt meine Vernunft. Der Hans Kammerlander, der andere Bergsteiger, hat gesagt, die wichtigste Entscheidung am Berg ist die, umzukehren.
Ganz genau.
Die einzige Alternative zum Abstürzen.
Ganz genau.
Ja, aber bei Exen wurde es ja diskutiert, dass Schüler Angst vor einer Ex haben. Und dann lerne ich, mit Angst umzugehen. Also selbst wenn ich Angst habe, was sein kann, dann lerne ich es. Und dann ist der Pädagoge da, der nimmt mich an die Hand und erklärt mir das.
Und darum ist meine Forderung in dem Kontext, wir müssen durchaus Leistung, kann man schon reflektieren, wir können ja überlegen, braucht man in der Grundschule die 17, 18, 19 Proben, um dann eine Übertrittsempfehlung zu bekommen. Entscheidend ist, schaffen wir hier einen pädagogischen Rahmen, der dem Kind auch das Zutrauen gibt, dass es was schafft und der dem Kind auch unter die Arme greift, wenn es vielleicht mal daneben geht. Der dem Kind deutlich macht, nur weil ich da eine Probe vermasselt habe, dann bin ich als Mensch nicht schlecht, sondern dann ist es halt mal diese Probe und dann geht das Leben aber auch weiter. Also wie schaffen wir den Weg gemeinsam? Dieses pädagogische Setting, das brauchen wir. Das bekomme ich aber nicht, indem ich alles, was mit Leistung zu tun hat, jetzt mal wegrationalisiere, weil ich sage, das könnte vielleicht an der oder anderen Stelle ein Problem bereiten. Das ist ein falscher Weg.
Dann sind wir im differenzierten Schulsystem eigentlich ganz gut angekommen, weil da ist ja auch Leistungsprinzip eigentlich da, aber durch unterschiedliche pädagogische Ansätze. Klassleiterprinzip in der Mittelschule, Fachlichkeit in der Realschule im Gymnasium. Wie kann man jetzt die Mittelschule stärken? Das ist ja die Problemschule, was heißt Problemschule? Die Schule, die am meisten diskutiert wird, wo wir die höchste Heterogenität haben, wenig Studierende haben. Wie können wir da jetzt Lust machen, dass diese Schulart attraktiv ist?
Ich frage nicht, oder wenn ich die Frage ergänzen darf, ich kenne es ja nicht anders als in meiner Kindheit. Wie kriege ich diese Mittelschule aus diesem schlechten Renommee raus?
Weil die hat sie ja eigentlich nicht. Eigentlich ist es eine super Schule.
Jahre später hänge ich ewig in der Warteschleife, weil ich keinen Handwerker herkriege, der ohne Mittelschule das nicht gemacht hätte. Bei mir im Pfarrhof eine Familie drin, da hat der Bub jetzt fertig gemacht, Sanitär, Heiz und Klima, mit besten Noten. Der war damals bei Berufsfindung, hat er gemeint, aha, vielleicht doch da in ein Büro gehe und so kaufmännischer Angestellter und so. Und dann hat sein Papa gesagt, Hielanger, sind Dreckertmauer, das wirkt auf den ersten Moment unangenehm, gell? Kloschüsseln ausbauen und so weiter, was halt in den Bereich reinkehrt. Aber du kriegst eine Bestätigung. Der ist der glücklichste junge Mann, den ich zurzeit kenne. Ja. Wie kann ich das positive Renommee da reinbringen? Mir tut das wahnsinnig leid. Dann gibt es diese blöden Lieder der Hauptschule, Hauptschule, wo alle mit Bausch und Bogen für Trottel erklärt werden. Das sind sie nicht. Und das letzte Mal, ich war vor kurzem Schulbesuch in einer Berufsschule, da habe ich gedacht, das war eigentlich genau meins. Ich habe mich dermaßen wohlgefühlt dort mit diesen jungen Männern und jungen Frauen, die bereits im Beruf drinstehen, in Beziehungen leben, teilweise schon Kinder haben und so. Wo du weißt, du musst ganz einfach reden. Das sind ganz einfache Berufe, die ausführen. Aber die sind da, die hören zu. Da kannst du nicht über die Köpfe hinweg reden. Also das war so anmutend da in dieser Schule. Also wenn ich nochmal erleben hätte, dann wäre ich die Berufsschullehrer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Weil das sind ja oft junge Menschen, die schon ein bisschen im Leben stehen, schon Erfahrung haben, ein bisschen ein Ziel, schon eine klare Orientierung auch. Und das ist dann immer spannend mit denen. Was wir bei der Hauptschule, glaube ich, schon erkennen müssen, dass eine arbeitsteilige Gesellschaft, in der wir sind, die wird nicht mit lauter Akademikern funktionieren. No. Das kann nicht klappen. Also ist jede Schulart irgendwo ein Rückgrat unserer Gesellschaft und auch die Mittelschule ist ein Rückgrat der Gesellschaft. Die Mittelschule hat übrigens ganz interessante Ergebnisse. Wenn wir beispielsweise mal die Schülerschaft befragen, ob sie ihre Schule gern gehabt haben, ob sie gern in die Schule gegangen sind, haben wir die höchsten Werte in der Mittelschule und die geringsten am Gymnasium. Wenn wir mal die Schularten vergleichen im Hinblick auf gesellschaftliche Projekte, müssen wir feststellen, die meisten und die interessantesten passieren in der Mittelschule und nicht am Gymnasium. Also wir können all das durchlaufen lassen und feststellen, dass die Mittelschule sehr gute Arbeit macht. Wo ist dann das Problem der Mittelschule? Ich spitze jetzt mal zu. Wir haben momentan die Situation nach wie vor, dass Unternehmen einen schlecht qualifizierten Gymnasiasten lieber nehmen wir einen gut qualifizierten Mittelschüler.
Das verstehe ich nicht.
Ja, weil es dieser Abiturwahn manchmal ist dahinter. Und das ist ein Wahn.
Ja, das ist ein Wahn.
Das ist ein Wahn, nur weil man meint, der hat vielleicht im Gymnasium Rechnen, Lesen und Schreiben und Aufsatzschreiben und so weiter gelernt, jetzt macht er das besser. Überhaupt nicht. Das zeigt im Kern, dass das, was wir manchmal halt mit Noten messen, ja nicht aussagekräftig ist, um den Menschen insgesamt in den Blick zu nehmen, weil da viel, viel mehr dazugehört, als wie ich jetzt in so einem komischen Zeugnis letztlich reinpacke. Und das müssen wir ein Stück weit aufbrechen. Der Nieder Rümelin hat einmal vor Jahren von diesem komischen Akademisierungswahn ja auch gesprochen, der genau in diese Richtung ja alles geführt hat. Es gibt bloß nur einen Abschluss und alle müssen nur rein, drum Grundschulabitur auch in Bayern, was völlig verkehrt ist. Also wenn wir frühzeitig aufklären, dass jeder Abschluss wertvoll ist, dass man in jedem Abschluss einen interessanten und auch für die Gemeinschaft wichtigen Beruf erlernen kann, dass ich in jedem Abschluss mir meinen Lebensunterhalt verdienen kann und dass ich dann sogar mit jedem Abschluss immer noch die Möglichkeit habe, weiterzumachen. Ich finde das einen der besten Sätze zum Bildungssystem. Ich glaube, es ist vom Hans Mayer damals gewesen, kein Abschluss ohne Anschluss. Und das gilt in Bayern ohne Frage. Also warum dieser Druck an der Stelle, warum diese einseitige Ausrichtung auf das Gymnasium ist völlig unberechtigt. Und ich vermute, dass es durchaus auch viel mit mangelnder Aufklärung zu tun hat. Jetzt sind wir wieder bei den Erziehungskoalitionen. Diese Gespräche müssen halt geführt werden. Wie Sie vorhin erzählt haben, der Vater wollte es nicht, der Lehrer wollte es schon. Da hat ein Gespräch stattgefunden und das ist wichtig. Die Gespräche sind wichtig und die braucht man mehr in Schulen, damit wir für jedes Kind den bestmöglichen Weg finden können. Und der ist offen gestanden, so hart es klingt, nicht das Gymnasium für alle Kinder.
Und das haben sie die leider sagen lassen. Mein Vater hat sie das sagen lassen. Er hätte auch darauf bestehen können. Er hätte auch sagen können, das ist mein Kind, da haben sie gar nichts mitzureden. Das ist so der Ton, den man oft jetzt so findet zwischen Lehrer und Eltern, wo ich sage, nein, dann frag nicht, wenn du nichts von mir sagen lassen. Wo ist dann noch zu den Akademiker, der Schuss, der letzte Schuss, der kommt ja dann am Ende, wenn er dann seine akademische Ausbildung fertig hat, aber den Weg nicht weitergehen kann, dann landet er irgendwo im Handwerk oder sonst wo. Das Handwerk ist halt dann die zweite Wahl. Dabei war es die erste Wahl gewesen, wenn ich sie direkt darauf vorbereitet hätte. Und er muss sie anhören. Und was bringt er jetzt, die ganze Studiererei? Also wenn ich studieren auch nichts gewesen war. Also das heißt, er hat eigentlich nur Nullsummenspiele. Ja, er hat nichts eigentlich erreicht. Und jetzt frage ich mich, welches Selbstwertgefühl soll dahinter entstehen?
Genau.
Und das ist genau das Problem, das wir haben. Und bei mir war es halt wirklich sehr gut, weil ich wusste, ich mache jetzt diese Schule, weil ich halt Pfarrer werden will. Ich habe das mit 16, 17 gewusst. Also ich wusste, darum mache ich das Abitur. Ich war nie wegen einem Studium. Mein Vater hat mich dann gefragt nach dem Abitur, was machst du, wenn du nicht Pfarrer warst, schon wegen dem Heiraten und so weiter. Sag ich ja nichts, dann gehe ich zur Polizei. Ich hätte nicht gewusst, was ich studieren soll. Mhm. Das heißt, ich hatte diese innere Offenheit und Freiheit zu sagen, ich habe zwar mein Abi gemacht, aber ich muss nicht studieren. Mhm. Ich gehe dann einen anderen Weg. Mhm. Und ich habe auch, weil viele Leute fragen mich, wie haben die Leute reagiert, weil du gesagt hast, du wärst der Pfarrer, sage ich, hey, der Sohn kenne ich, wäre ein Metzger. Das war genauso positiv angenommen worden wie halt diese Berufsentscheidung. Eine unter vielen. Mhm. Und ich glaube, diese Einfachheit unseren Kindern gegenüber, die haben halt viele nicht da. Ich habe wirklich jetzt nicht lange, aber ich habe keine Familie, der Bub ist in der vierten Klasse, da macht sich die Mama jetzt schon Sorgen, ob der Bub das Abitur schafft. Ja, sie lachen, ich warne.
Hat er noch 9 Jahre.
Nein, ehrlich, die meinen es aber gut, das ist eine ganz Liebe, eine tolle Mutter, gell. Und ich sag, hallo, wo kann ich die kitzeln? Das kann es nicht sein.
Na, das ist ja ein Höllentrip, der vor ihr ist, 9 Jahre lang. Das kann
ja
nicht sein.
Aber der Druck ist ja auch von der Politik. Man misst ja Bildungserfolg in Bayern nach Abschlüssen, gymnasialen Abschlüssen.
Ja, das stimmt. Also die Bildungspolitik macht da schon den Fehler, wenn es immer auch irgendwie ums Bildungssystem geht, der erste Blick aufs Gymnasium. Also wie ist da die Quote und so weiter. Die anderen Schulen, die thematisiert man nicht. Darum haben wir auch das Problem, weil wir vorhin über die Mittelschulen gesprochen haben, dass zum Beispiel dieser brutal aufklaffende Mangel an Studenten im Mittelschulbereich, der wird nicht registriert. Den kann man noch so oft ans Ministerium weitergeben. Da passiert nichts. Und ich stelle mir manchmal die Frage, was ist das Ziel jetzt dann? Schafft man die Mittelschulen ab? Eine Lösung. Zweite Lösung, wir schicken alle anderen Lehrämter in die Mittelschulen rein. Anders wird es nicht funktionieren.
So und es gibt ja nur noch 4 Bundesländer, wo es Realschulen gibt, was viele nicht wissen.
Ja. Also da hat sich auch viel verschoben in der Bildungspolitik durch falsche Schwerpunktsetzungen, die man echt wieder aufholen muss. Also da ist unser System echt ein bisschen ans Ende gekommen. Manchmal aber auch aus Unwissenheit an der politischen Spitze, würde ich sagen.
Aber Sie sind ja viel bei BANZ, bei der CSU im Ministerium. Ist es da nicht oder fühlt es nicht grob fahrlässig an, wenn man mantramäßig, wie wir es verband auch, die Mittelschule in den Blick nimmt, die Themen anspricht und dann einfach, warum auch immer, nichts passiert?
Absolut fahrlässig, aber es ist ja nicht der einzige Bereich. Also ich würde sagen, wir doktern jetzt seit 10, 20 Jahren an dem System Schule rum und vieles ohne wissenschaftliche Fundierung. Irgendwie so aus dem Bauch heraus, der Minister sagt dies, der andere Minister sagt jenes. Ohne empirische Studien, auch ohne manchmal den Versuch auch noch herausfinden zu wollen, funktioniert denn das eigentlich, was ich jetzt gerade anstoße? Da haben wir absolut einen blinden Fleck. Also wir navigieren manchmal durch das Bildungssystem mit beiden Händen vor den Augen. Reformieren da, reformieren dort und wissen überhaupt nicht, wie was funktioniert. Und das ist natürlich fatal, wenn man so ein Bildungssystem versucht zu steuern, weil das nicht funktionieren kann.
Ich finde mittlerweile, also wir verschlimmbessern immer alles, pflastern darum und wollen, dass die Wirtschaft wächst, aber die Wirtschaft kann nur dann wachsen, wenn wir gute Schüler hier rausbringen und der Lehrer auch eine Haltung hat und der Lehrer begeistert ist von dem, was er tut. Und da auch in sich ruht. Und da ist der große Punkt, deswegen sind wir heute auch bei Ihnen, Lehrerbildung. Was müsste sich Ihrer Meinung nach dringend ändern in der Lehrkräfteausbildung?
Es gibt ein schönes Zitat von John Hattie, der sagt, die Lehrerbildung ist die notleidendste Institution weltweit, dem ich uneingeschränkt zustimme. Hat eigentlich einen Nulleffekt. Ich spitze manchmal gerne zu und sage, Sie können genauso gut 6 Monate auf den Marienplatz gehen und haben denselben Effekt, 6 Jahre auf den Marienplatz gehen und haben denselben Effekt, als wenn Sie studieren würden, weil der fast nicht messbar ist. Warum? Weil die Lehrerbildung aus meiner Sicht seit Jahrzehnten die falschen Ziele setzt und Perspektiven auch mitbringt. Wir müssen zum Beispiel wegkommen von dem Glauben, dass die Lehrerbildung gerade in der ersten Phase allein damit das Ziel erreicht, dass wir den jungen Menschen Fachkompetenz vermitteln. So wichtig die ist, wir wissen aber später, dass was anderes noch viel, viel wichtiger ist, weil es letztendlich im Hintergrund darüber entscheidet, ob ich meine Fachkompetenz richtig einsetze oder nicht, ist der Aspekt der Haltung. Wie definiere ich mich eigentlich als Lehrer? Wo sehe ich meine Ziele? Welche Vision habe ich? Wie versuche ich meinen Bildungs- und Erziehungsauftrag umzusetzen? Und wenn wir in die bayerische Verfassung schauen, dann sehen wir recht schön, der Bildungs- und Erziehungsauftrag heißt nicht, Mathe zu vermitteln, Deutsch vermitteln, Englisch vermitteln, sondern das gründet in Werten. Und der erste Wert in der bayerischen Verfassung ist die Ehrfurcht vor Gott. Und da sieht man schon mal, welche fundamentale Aufgabe eigentlich hinter dieser Lehrerbildung steht. Und das haben wir bisher überhaupt nicht am Schirm. Also wir machen die zu Fachidioten, ich spitze jetzt zu, und verkennen es eigentlich, dass die sowas wie Bildungsagenten sind, dass die Menschen sind, die andere Menschen, junge Menschen herausfordern müssen, die ihnen einen Weg zeigen, die Leidenschaft wecken müssen, die Ideen da reinbringen. Das ist ja die Aufgabe. Wenn es über mein Fach funktioniert, wunderbar, aber das Fach hat immer nur eine dienende Funktion an der Stelle. Und das müssen wir den Leuten vermitteln. Gepaart mit dem Punkt, zweites, wo wir bisher überhaupt nicht am Schirm haben, wir sozialisieren die jungen Menschen von Anfang an in der Schule zum Einzelkämpfer. Also gerade die zweite Phase, wo man dann seine Lehrerprüfungen machen muss, immer allein vor der Klasse. Und später erwarten wir, dass die jungen Menschen kooperieren, zusammenarbeiten, gemeinsam Probleme lösen. Wie soll das funktionieren? Also auch hier muss man Lehrerbildung neu denken. Wir müssen diesen Teamgedanken viel stärker reinbringen, gerade weil wir auch wissen aus der Forschung, dass die Schulen, die erfolgreichen sind, die sowas wie kollektive Wirksamkeitserwartung, heißt es in der Forschung, also eine gemeinsame Vision von Schule entwickeln, gemeinsam die Herausforderung definieren, gemeinsam versuchen, die Probleme zu lösen. Das heißt übrigens nicht, dass alle dann dasselbe machen, aber zumindest, dass wir gemeinsam erkennen, was ist die Richtung und jetzt bringt sich jeder seine Möglichkeiten nach in dieses System, in diese Schule ein. Und sowas steht auch nicht am Schirm. Also wir haben hier eine Reihe von falschen Ausrichtungen der Lehrerbildung, die schon längst bekannt sind, aber die man bis heute nicht gelöst hat, sondern, wie Sie es vorhin gesagt haben, Herr Goppel, wir doktern da fleißig rum, wir pflastern da und pflastern dort, in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Aber so löst man keine Probleme, sondern verschlimmbessert man sie häufig.
Jetzt wissen wir es, jetzt wissen wir, was zu tun ist. Und jetzt kommt die Gretchenfrage, wer macht's? Wer ändert das System?
Das ist eigentlich relativ einfach aus meiner Sicht, weil die entscheidenden Leute ganz oben in der Spitze des Bildungssystems sind.
Wer sagt es ihnen? Wer ist nah genug dran? Wer flüstert es ihnen ins Ohr und sagt, tu was, mach was, weil sonst ist der Karren an der Bank
gefahren? Naja, das machen wir als Verband, Rainer, und ja, das macht der Herr Zierer bei Banz und an der Uni und auch bei der Kultusministerin, das weiß ich. Sie wissen es, oder?
Ja, wissen heißt aber nicht unbedingt verstehen.
Ah, ja, stimmt.
Und das ist manchmal nur die Schwierigkeit.
Wissen ist Macht, wir wissen nichts, macht nichts.
Nein, es ist genau. Jetzt ein bisschen flapsig blöd dahergesprochen, aber das ist tatsächlich so, weil oftmals sind Menschen in diesen Positionen keine Lehrer.
Richtig, und das ist ein Riesenproblem. Und keine Systemkenntnis, und damit wird es schwierig.
Und das meine ich jetzt gar nicht abwerten. Zu Zeiten meines Großvaters gab es in jedem Ministerium einen Experten, einen Lehrer, einen Bauer, einen überall, der hat die damals dahingesetzt und die hatten kein Mandat. Das ist heute anders. Auch das hat sich verändert. Das ist das Schwierige, dass man sich da reinfuchsen muss, dass man sich reinarbeiten muss, dass man es verstehen muss, bis man es verstanden hat, ist man in einem anderen Ministerium oder abgewählt.
Ja, und was ich glaube, sich schon massiv verändert hat an der politischen Spitze, dass halt die Zeit ungeheuer schnelllebig geworden ist, auch durch die sozialen Medien. Ich habe manchmal so das Gefühl, die haben gar keine Zeit zum Nachdenken. Also die bekommen so viele Anfragen von da und von dort und da der Termin, der nächste Termin. Also im Grunde müssten die ja sich nach jedem Gespräch, das sie vielleicht mit einem von uns führen, 2 Stunden Zeit nehmen, um das zu reflektieren. Die Zeit haben sie sich nicht oder nehmen sie sich nicht und damit ist es eigentlich vielfach umsonst.
Und dann sind Häuser dahinter, das nennt man dann Kultusministerien und Wissenschaftsministerium und blablablub, die recht groß sind, wo dann auch oftmals nur Philologen drin sitzen, Gymnasialer und die Mittelschule auch noch nicht so kennen, weil sie da noch nie waren. Ich sage es deswegen und ich erkläre es den Hörerinnen und Hörern, weil viele Angst vor der AfD haben. So viel verändert sich in unserer Politik auch gerade nicht mit der CSU und wenn eine andere Partei drankommt, wird auch nicht so viel sich so schnell verändern können, weil unsere Mechanismen so sind, dass sie sehr träge sind. Noch.
Noch dem Motto, es ist uns egal, wer uns Minister ist.
Genau, also das meine ich jetzt nicht ernsthaft, aber das ist so. Also die Mechanismen dahinter sind ja auch sehr starr und sehr noch eingefahren. Und das ist ja oft so, dass die Ministerien auch ein Doppelhaus haben. Also jedes Ministerium stellt einen Spiegelminister in der Staatskanzlei, einen Amtschef. Und das ist dann auch immer so ein, ja, so ein Häuserkampf.
Ja.
Und wir haben vorhin viel über die Kultur gesprochen. Auch hier sehe ich es gesellschaftlich schon schlimm, dass Kultur nur noch den Zugang hat für die Menschen, die es sich leisten können. Eine Oper, was auch immer ein Musical ist, kann sich nicht mehr jeder leisten. Und wie soll ich, wenn ich den Zugang dazu nicht habe, das dann als Lehrer, wie auch immer, in der Schule unterrichten?
Ja. Also vielleicht nur ein Gedanken zu diesen parteipolitischen Geschichten. Ich habe gestern mit Harald Lesch ein längeres Gespräch gehabt und der hat was recht Schönes gesagt. Naturschutz hat kein Parteibuch. Das stimmt, sollte es nicht haben. Und ich würde denselben Anspruch für Bildung eigentlich erheben wollen. Leider ist es nicht so. Bildungspolitik ist manchmal total parteipolitisches Gezerre nach links und nach rechts zu Lasten und auf Kosten der Jüngsten in unserer Gesellschaft. Und das dürfte eigentlich nicht sein, weil Bildung ist zu wichtig, ist eigentlich die Quelle für unseren Zusammenhalt, für unsere Gemeinschaft, auch für unseren Wohlstand, letztendlich selbst für unsere Demokratie, wo es tolle Studien gibt, wo man das wunderbar nachweisen kann. Und insofern darf das nicht an irgendeinem Parteibuch hängen, sondern eigentlich müsste genau für solche Fragen über die Parteien übergreifend eine Zusammenarbeit festgelegt werden, dass wir da nicht uns irgendwie versuchen auszubremsen, sondern zum Wohl der Kinder gemeinsam hier versucht, die besten Wege zu finden. Und das sehe ich heute nicht. Also wir haben immer noch der eine Antrag von dort, der andere Antrag von dort und man kämpft sich da parteipolitisch ab, eben zulasten der Kinder.
Ich finde manchmal auch die Parteien das Problem, wenn ich im Landtag dann irgendwelche Anträge verfolge, wie sie sagen, dann stellt die regierende Partei einen Antrag, abgesprochen mit der koalierenden Partei und alle anderen lehnen ab und hier und da, das ist alles abgesprochen. Davor schon. Und ich verstehe dann die Kritik der Gesellschaft, dass das Hintertürpolitik ist oder was auch immer. Wenn jeder nach seinem Parteibuch abstimmt, ist doch ein Mensch gewählt und ich gehe doch mit meiner Meinung, mit meinem Rückgrat da rein und bin kein Parteisoldat. Und das kritisiere ich schon auch an allen Politikern heute. Ich habe eine eigene Meinung. Ich bin über mein Parteibuch da reingekommen. Wunderbar, aber ich muss als Mensch doch hier meine Mitglieder, meine Bürger vertreten.
Ja, ich bin kein Herdentier. Ja. Also ich habe von meinem Vater einen ganz wichtigen Satz mitbekommen. Er hat gesagt, das, was du lernst, auch wenn es anstrengend ist, das ist nicht einfach nur dafür da, dass das, wie wir jetzt schon festgestellt haben, nur irgendwann einmal ablieferst wie eine Ware, sondern es gehört dir. Bildung ist ein Gut, das vor allem dir nie einer nehmen kann. Er sagte, ich kann da alles nehmen. Besitz, Freiheit, Äußerlichkeit, ich kann da alles nehmen, nur nicht die Bildung, die bleibt. Ja, auf einer Ebene mit Glaube und Liebe. Mhm. Ja, und deswegen eignest du dir das an. Du bist ja verantwortlich dafür, wie viel bleibt, wie du das erhältst, bewahrst, wie lange du weiter trainierst. Auf Deutsch gesagt, geistige Körbe schießt. Was macht der alte Mensch? Liest er noch was? Oder vergammelt er wirklich nur vor der Glotze? Das sind alles deine Entscheidungen. Und so hat er versucht, mir das beizubringen, wie ich meinen Schulalltag sehen soll. Er hat gesagt, die für dich da drin verantwortlich sind, die machen das nicht, weil sie dich ärgern wollen oder weil sie Spaß daran haben, sondern weil sie dich brauchen, auch um sich weiterzuentwickeln. Sie sind deine Sparringspartner und sie sind froh, wenn du mit ihnen etwas zu Wege bringst. Und ich hatte wirklich das Glück, ich hatte Lehrer, die uns das so vermittelt haben, die uns gesagt haben, ich brauche jetzt euch als Klasse, damit wir zum Beispiel in dieser Jahrgangsstufe diesen Stoff in dieser Form miteinander entwickeln. Und die haben sich sogar noch gefreut, wenn wir gute Noten gehabt haben. Die haben sich mit uns gefreut. Genauso wie sie mit uns gelitten haben, wenn sie da nicht so gut waren. Das heißt, du hast gemerkt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und das war für mich Staatskunde. Für mich war klar, ich werde mal später, das war auch dieser Satz von meinem Vater, du musst immer so arbeiten, als wenn die Firma, wo du arbeitest, dir gehört. Du wirst einmal deine ganze Arbeitskraft, deine ganze Energie so einsetzen, damit das Gemeinwesen daran wachsen kann. Und nicht nur du allein. Also das, was man dann in der Theorie lernt mit Solidaritätsprinzip und Personalitätsprinzip, dass es sich ergänzen muss, das haben wir spielerisch diese 9 Jahre lernen dürfen. Es war freie Zeit, also es war luxuriös, es war ein Privileg, das über die vielen Jahre machen zu dürfen. Also ich muss sagen, worauf ich plädiere, ist, dass wir alle miteinander viel mehr positive Werbung dafür machen, dass es maximal toll ist, dass man auf die Schule gehen kann. Dass es kein Muss ist.
Schule als der schönste Ort. weil man ungeheuer viel erleben kann, für sich mitnehmen kann und in der Gemeinschaft ist. So soll es sein. Ich meine, das ist manchmal auch die Quintessenz, wenn wir darüber sprechen, wer kann es verändern. Natürlich strukturell kann es nur die Spitze verändern. Und nichtsdestotrotz, und das glaube ich, ist ja ein Stück weit auch pädagogische Verantwortung, zu sagen, selbst wenn ich in einem System bin, wo ich merke, passt das eine nicht, passt das andere nicht, ich kann dennoch immer vor Ort ungeheuer viel bewirken, weil ich halt einen Zugang und einen Einfluss auf die Kinder habe, die mir anvertraut sind. Das heißt, ich bin ja der letztendlich, der hier die Gemeinschaft bilden kann, der Impulse setzen kann, der das Miteinander fördern kann. Das ist ja ein unschätzbarer Wert, den ich da habe und eine Möglichkeit, die ich habe, wenn ich mit den Kindern zusammenarbeite. Und dann kann das System fast ja schon egal, wie das ist. Den Einfluss, den kann mir keiner nehmen, ähnlich wie die Bildung. So auch den Einfluss, den ich als Lehrer mit der Gruppe habe, für die ich Verantwortung trage. Das ist ja ein unschätzbarer Wert, den ich leben kann und wo ich meine Möglichkeiten entfalten kann.
Und die Spitze lernt von der Basis und da bin ich bei der Kirche. Die Veränderungen, die wir heute in der Kirche haben, kamen nicht von der Spitze. Du wirst ja nicht glauben, dass irgendein Bischof oder irgendein Papst ein neues Verhältnis der Kirche zur Frau aufbauen würde, wäre nicht der Druck von der Basis da. Hätte es nicht in die Gemeinden das gegeben, eine völlige Selbstverständlichkeit, dass wir uns darauf konzentrieren, dass es Frauen sind, die Mütter sind, die die ersten Glaubensverkündiger sind, die uns dann begleiten, die Kommunionmütter und so weiter und so fort. Wäre die Entwicklung aus der Basis heraus nicht gekommen, niemand von da oben hätte es gemerkt. Denn auch wenn der Papst jetzt heute so her spricht, das marianische Prinzip ist wichtiger als das petrinische, mein Gott, na, sage ich, bleib bei deinen Sprüchen. Du musst irgendwann einmal voll hinlangen. Es gibt nur die Teilhabe an der sogenannten Macht, wenn die Frauen auch in der Sakramentenspendung angekommen sind. Und sie werden ankommen. Ich will da gar keinen vertrösten. Aber nicht, weil von oben einmal Erleuchtung kam, jetzt machen wir das, sondern weil von unten die Entwicklung sich durchgesetzt hat.
Da ist sicher was dran. Ich meine, im Grunde ist ja das der Urgedanke der Revolution. Die wird eher in der Basis vorbereitet und bis die Spitze überzeugt ist. Weil die Spitze ist ja eher träge, an Macht halten orientiert. Und wird ja in Schulen sicherlich vieles dann auch aus Studiensicht bestätigen, wenn wir erkennen können, dass die Einzelschule mit diesem gemeinsamen Weg, wir haben über kollektive Wirksamkeitserwartung gesprochen, durchaus an der Einzelschule ungeheuer viel verändern kann. Und wenn das sozusagen überschwappt auf andere Schulen, wenn Schulen sich verbinden und vernetzen, dann hat man auf einmal eine Basis, wo dann selbst der Kultusministerium sagen muss, okay, da verändert sich gerade was. Also wir können gar nicht mehr dagegen. Wir können die jetzt noch unterstützen, dass sie es noch besser hinbekommen. Und das ist sicherlich ein schöner pädagogischer Gedanke, wenn man sagt, das können wir vor Ort leisten und diesen Weg sollten wir gehen. Und das Schöne ist dann noch, dass kein Kultusministerium den Rahmen so stecken kann, dass es keine Graubereiche gibt. Darum ist meine letzte Empfehlung immer an Schulen, wenn ich draußen bin bei Vorträgen, dass ich sage, nutzen Sie die Graubereiche. Da haben Sie Gestaltungsmöglichkeiten. Da können Sie reingehen und können sagen, jetzt bewegen wir uns mal und jetzt bewegen wir den großen Tankerschule in eine Richtung, der uns aus unserer Sicht sehr wichtig ist.
Das ist wichtig sein, schreiben Sie in dem Buch, wir brauchen mehr Visionäre und weniger Beamte. Wie meinen Sie das?
Genau in dem Sinn. Also wenn wir in der Basis nur Gefolgsleute haben, die alles tadellos abhaken, was da von oben nach unten herabgegeben wird und sogar noch im vorauseilenden Gehorsam alles noch viel besser gemacht wird, das führt nicht dazu, dass wir diese situative Kraft, die man in der Schule braucht, mitbringt. Uns muss ja klar sein, dass wir durchaus strukturell die Schule auf ein Fundament setzen, aber die Lebenswelt kann ich ja so nicht fassen, sondern die ist ja sehr volatil, die verändert sich. Wenn Sie mal schauen, was wir in den letzten Wochen, Monaten für Ereignisse hatten. Schule darf doch da nicht schweigen, sondern ich muss doch auch das irgendwo aufgreifen. Und wenn ich jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift und das alles so abarbeite und sage, nein, steht nicht im Lehrplan, kann ich mich dazu nicht äußern. Das wäre ja fatal. Also muss ich visionär sein und sagen, okay, was bewegt sich hier? Wie nehme ich sowas auf und wie bringe ich das in meinen Unterricht rein?
Da bewegt sich ja gerade einiges. Die AfD ist auf der Didakta, aktuelles Beispiel. Und jetzt stellen sich manche Lehrer bei uns die Frage, darf ich das im Unterricht diskutieren?
Na, sie müssen es diskutieren, aus meiner Sicht. Also Herausforderungen nicht zu kommunizieren, bin ich beim schönen Watzelweg, man kann nicht kommunizieren, weil was sie nicht besprechen, haken sie ab und überlassen es den anderen. Also wir haben ja schon die Herausforderung in der Schule, alles, was in der Gesellschaft irgendwo aufploppt und bei den Kindern auch ankommt, aufzugreifen und altersgemäß anzusprechen. Und dafür gibt es ja eigentlich den schönen Beutelsbacher Konsens, den ja viele falsch interpretieren als Neutralitätsgebot, zu sagen, ich darf mich dazu nicht äußern, was so nicht drinsteht, sondern der Beutelsbacher Konsens hat drei Prinzipien. Erstens Diversitätsgebot. Das heißt, alles, was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, muss sich auch in der Schule kontrovers diskutieren. Zweitens Überwältigungsverbot. Das heißt, ich darf den Schülern nicht meine Meinung aufoktroyieren und sagen, das ist jetzt der richtige Weg. Und drittens Schülerorientierung. Das heißt, ich muss den Unterricht so gestalten, dass die wirklich diskutieren können, dass sie nachdenken können, dass sie streiten lernen, dass sie sich auch wieder versöhnen lernen. Aber dass eben dieser Austausch, dieser Prozess des nach Wahrheit suchen und nach der richtigen Lösung ringen, das muss bei zentralen Fragen unserer Zeit in die Schule rein. Und darum kann ich mich zu aktuellen Themen nicht verhalten, sondern wenn was auftaucht, muss ich das aufgreifen und entsprechend behandeln.
Und noch dazu schwört ein Beamter ja auf die Bayerische Verfassung und auf unser Grundgesetz. Und wenn da etwas kommt, was das Grundgesetz gefährdet, dann müsste ich das doch eigentlich auch ansprechen dürfen.
Definitiv. Und darum stehen ja zu Recht die Werte an erster Stelle in der Bayerischen Verfassung.
Ja, und das gerade angesichts dieser TikTok-Manie. Der Anteil junger Leute, die AfD wählen, ist ja immer größer geworden. Und man weiß auch warum, weil die füttern Sicherheit mit diesen TikToks, kurze Videos. AfD macht das ja perfekt. Nur ganz klare Statements da rein und das, dann wird Pass pro Toto das fürs Ganze genommen. Und dagegen muss sie eigentlich genauso ein Konzept, wie sie es beschreiben, sich stellen und sagen, na, du musst schon allumfassend einmal sehen, von was wird denn hier wirklich geredet. Ein Lehrer bei uns hat einmal gesagt, am Anfang des Schuljahres, der Lehrplan ist kein Futtermittelkatalog. Das ist nur eine Auswahl. Mhm. Was wir machen, das steht uns dieses Jahr bevor und wir orientieren uns auf allen Seiten. Das ist nicht dasselbe, wie wenn ein Lehrer sich hinstellt und sagt, die Schüler fragt, worauf sie denn Lust hätten. Ja, warum sollen die noch so Arbeit machen? Ja, wirklich nicht. Aber einfach, klar, wie Sie richtig sagen, reinnehmen von außen, auch mittels Personen. Ich bin ein großer Anhänger davon, dass man Profis, dass man Personen aus berühmten Berufszweigen mit hereinholt. Darum nehme ich ja ich hier mal Werbung an eigener Stelle jede Einladung an, wenn Lehrer zu mir kommen und sagen, würden Sie mal in den Unterricht kommen? Setz mich auf den heißen Stuhl und feit mich da stundenlang mit der Oberstufe. Aber irgendwann habe ich dann auch den Punkt erreicht, sage ich, willst du mit mir wirklich über den Zölibat reden? Ich will doch kein einziger Pfarrer werden. Reden wir doch über andere Dinge. Reden wir über das, was uns... Letzte Woche war ich in einem Gymnasium und da war gerade vorher die Feier 80 Jahre Auschwitz. Da habe ich gesagt, wer hat es denn angeschaut? Keiner. Sag ich, darüber müssen wir reden. Sag ich, wir können hier nicht nie wieder jetzt sagen und dann muss ich mich aber damit beschäftigen. Reden wir doch darüber. Was ist der Unterschied zwischen kollektive Schuld, kollektive Verantwortung? Mhm. Klar, das muss der Ming, das muss der Kenner und ich mag's und ich kann's und das ist gut und das ist richtig. Also da muss der Unterricht sich sehr, sehr offen zeigen. Und zwar bitte nicht nur vor den großen Ferien, wenn der Lehrer nicht mehr weiß, was er da genau. Sondern auch dazwischen. Gell?
Unbedingt.
Und zwar dann, wenn es aufgelegt ist.
Ganz genau.
Da jetzt muss er aktiv Beispiel, werden. Vor den Wahlen. Wieso hole ich mir als Lehrer nicht mal so einen Abgeordneten rein und sage, so, jetzt mal wissen, wieso kandidierst du? Und jetzt Pakistan.
Haben die 6 Wochen, glaube ich, Verbot davor, vor der Wahl, darf er es nicht. Aber prinzipiell definitiv, die Themen werden aufploppen, dann muss ich es jetzt besprechen. Kinder kriegen es mit und wenn es wir nicht machen, dann passiert TikTok.
Aber da haben sie Verbot, aber das TikTok darf weitergehen.
Ist schon
und
klar.
Das schauen sie an.
Das ist schon klar.
Und damit hängen sie
an. Unser Umgang mit den sozialen Medien ist ja sowieso völlig schräg. Also wir verbieten dieses und jenes und bei sozialen Medien lassen wir alles laufen und ist alles schön und recht, was ja völlig irre ist. Vor allem, wenn man da reinschaut und sieht, was da alles drin rumschwirrt, also was man da sieht von Gewaltdelikten, Kriegsverbrechen, also man sieht ja alles da drin und das lässt man freien Lauf und bei der Wahl macht man es dann ins Hemd und sagen, da geht jetzt nichts mehr. Da haben wir noch viel aufzuholen. Also gerade die ganze Digitalisierung, sozialen Medien, das ist schon was auch die Schule angehen muss und wo ich immer dafür bin, wir brauchen hier klare Regeln, dass das funktionieren kann.
Ich bin einen neuen CB, den Ulrich Tukur zitiert, der genau darauf hinweist und sagt, wir waren früher noch im Zug, in der Trambahn, wir haben noch miteinander gesprochen, vor allem haben wir uns noch angeschaut. Ja. Dann heikest du rein und jeder schaut in seinen Lichtkasten rein. Ausschluss. Und wie viel Zeit sie da verbringen?
70 Stunden in der Woche im Internet, laut Postbank Digitalstudie. 10 Stunden am Tag.
Ja. Das ist verrückt, gell?
Du bleibst kurz Zeit, mir einen anderen in den Augen zu schauen. Ja, viele können es ja schon nicht mehr.
Und warum willst du denn Sport treiben?
Genau. Ich hab im Verband gefragt, wenn wir eine App machen würden als Verband, welche Funktion wäre das Wichtigste? Die Wetter-App.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Leute, schaut draußen Fenster. Also, und die App ist ja auch nicht immer irgendwie aktuell. Also ist schon schräg geworden. Zum Schluss, Herr Zierer, wollen wir immer mit das Positive rausgehen. Jetzt haben wir viele Sachen auch diskutiert. Wo wünschen Sie sich mehr davon? Wo Sie sagen, das ist so ein Projekt, da wünschen Sie sich mehr davon. Oder ein Mensch oder ein Beispiel, wo man sich irgendwie hinschauen, orientieren kann.
Also was ich mir wünschen würde in allen Bildungsbereichen, ist mehr Zeit. Und die Zeit kriege ich, indem ich Lehrpläne mal entrümple, indem ich Freiräume schaffe für die wichtigen Fragen, wo der Druck an der Stelle herausgeboten, wo es nicht heißt, das muss man noch machen, das noch machen. Wir haben die Lehrpläne sowieso völlig in die Breite ausgeblättert, dass wir ja nichts vergessen und vergessen dabei das Entscheidende, wäre in die Tiefe zu gehen. Also Zeit, glaube ich, ist mit das Wichtigste im Bildungssystem, weil Bildung was ist, was eine Zeit braucht. Wir können da nicht ein Turbo einlegen, auch kein Digitalisierungsturbo, sondern Bildung braucht Zeit, weil damit verbunden sind Fehler, Irrwege, Umwege, alles, was wir besprochen haben. Also Zeit ist ein ganz entscheidender Punkt für Menschlichkeit und die müssen wir uns ja wieder mehr nehmen. Im Umgang mit den Kindern, in der Interaktion, aber auch zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Ich habe zum Beispiel ja immer mal den Vorschlag gemacht, wir sollten eigentlich die Stundendeputat der Lehrkräfte um eine Stunde reduzieren, aber nicht um die Stunde den Lehrerinnen und Lehrern zu schenken, sondern eine fest verankerte Zeit für Kooperation. Dass wir die zusammenbringen, dass sie miteinander mal drüber reden, was läuft bei mir gut, was läuft bei mir schlecht, dass wir auch als Lehrkräfte aus unseren Fehlern lernen. Ich habe es mal hochgerechnet. Ein Lehrer unterrichtet im Laufe seines Lebens 35.000 Stunden. In jeder Stunde steckt der Fehler. Wie gehen wir Lehrer mit unseren Fehlern um? Viele Tür zu, Gott sei Dank hat es keiner gesehen. Was verschwenden wir da an Potenzial für Kommunikation, für Interaktion, für Professionalisierung? Also diese Zeit für das Miteinander, das ist was, was ich mir wünschen würde in der Grundschule, an den weiterführenden Schulen und auch an der Universität, Zeit mit Studenten mal wirklich zu arbeiten.
Ist das kostbarste Gut, Zeit zu verschenken? Zeit ist die einzige Ressource, wo wir gar nicht wissen, wie viel wir davon haben, wenn man mal drüber nachdenkt.
Richtig.
Und wenn sie gebraucht ist, nicht mehr zurückkommt. Darum ist es so wertvoll. Also ich wünsche mir an der Stelle nach dem Gespräch mehr Leute, so wie Sie, die mir auch schwierige Sachverhalte so einfach erklären können, dass ich es verstehe. Das ist nämlich auch eine Krankheit da draußen, dass man Schwieriges mit noch schwieriger Sprache überdeckt. Ob in der Kirche, in der Politik oder sonst wo. Das wünsche ich mir, dass das viel mehr wirklich bis nach unten dringt, dass einfachste Leute verstehen, da ist ein Problem und ich kann mit anpacken.
Gibt es ein schönes Gedicht von Erich Kästner? Wer was zu sagen hat, ist nicht in Eile. Er nimmt sich Zeit und sagt es in einer Zeile.
Mhm. Wow, schönes Schlusswort. War jetzt nicht ganz eine Zeile, aber war sehr schön, hat sich angefühlt wie eine Minute. Ich sage vergelt's Gott im Namen der KIG. Wir hören uns hier wieder nächsten Monat und im Kirchenradio immer mittwochs nach dem Gottesdienst. Bis dahin, vielen Dank an Sie beide und danke an die Zuhörer. Viel Spaß beim Zuhören.
Vergelt's Gott, danke.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Ja!